Glückliche Partnerschaft durch geglückte Kommunikation. Wie sie miteinander reden und streiten können und ihre Liebe dadurch vertieft wird. Stellen Sie sich vor, im Wald geht ein Gerücht um, der Bär habe eine Todesliste. Als erstes fasst sich der Hirsch ein Herz, geht zum Bären und fragt: Bär, stimmt das? Du hast eine Todesliste?
Ja, ich habe eine Todesliste.
Und stehe ich auch auf deiner Liste? Fragt der Hirsch.
Du stehst auch auf der Liste, antwortet der Bär.
Da rennt der Hirsch verängstigt in den Wald und wird am nächsten Tag tot aufgefunden. Das Wildschwein kommt zum Bären, fragt: Stehe ich auch auf der Todesliste?
Du stehst auch drauf, bestätigt der Bär.
Noch am gleichen Abend ist das Wildschwein tot. Nun fasst sich der Hase ein Herz, hoppelt zum Bären: Stimmt das mit der Todesliste?
Ja, das stimmt, brummt der Bär.
Und stehe ich auch drauf?
Ja, Hase, du stehst auch drauf.
Könntest du mich dann bitte von deiner Liste streichen? Bittet der Hase.
Darauf der Bär:
Na klar, kein Problem. Kommunikation ist alles. Ihre partnerschaftliche Kommunikation entscheidet darüber, wie Sie sich in Ihrer Beziehung fühlen. Ob Sie alltägliche Konflikte meistern oder in erschöpfenden Streitigkeiten stecken bleiben. Wie gut Sie sich verstehen und verstanden fühlen, hängt entscheidend von der Qualität Ihrer persönlichen Kommunikation ab. Der amerikanische Paarforscher John Gottman fand heraus, dass Paare, die dauerhaft glücklich zusammenleben, 5-mal mehr positive Kommunikationsstile gebrauchen als negative. Dieses magische Verhältnis 5:1, 5 konstruktive Kommunikationsanteile zu einem negativen Anteil, ist sozusagen der Schlüssel für eine stabile Partnerschaft. Konstruktive Kommunikationsstile beinhalten zum Beispiel lobende und anerkennende Worte und Gesten. Mann und Frau schauen sich öfter an, wenn sie miteinander reden. Sie pflegen einen sachlichen Gedankenaustausch, können aber auch ihre Gefühle ganz gut beschreiben und ausdrücken. Sie lächeln einander häufig an und bemühen sich, dem anderen wirklich auch zuzuhören. Jeder spricht über sich selbst, sagt, was er will oder nicht will. Bedürfnisse kommen klar zur Sprache, ohne dass der andere angegriffen wird. Konstruktive partnerschaftliche Kommunikation zeigt sich auch darin, dass beide ein Gespräch abbrechen, wenn es verletzende Züge annimmt. Sie ziehen sozusagen die Notbremse. In stabilen Paarbeziehungen darf es aber auch einmal unfair und destruktive Gespräche und Reaktionen geben. Negative Kommunikationsstile sind beispielsweise Vorwürfe, Anklagen, Nörgeleien. Einer kritisiert den anderen. Und jede Kritik wird gleich als Verletzung aufgefasst. Der Ton wird lauter, die Stimmung aggressiv. Der Mann zieht sich ins Schweigen der Männer zurück. Die Frau reagiert ärgerlich und frustriert, weil sie sich überhaupt nicht verstanden fühlt. Oder ihr Gespräch mündet im Machtkampf. Wer hat Recht? Wer setzt sich durch? Wenn die konstruktiven Gesprächsstile deutlich gegenüber den negativen überwiegen, das Verhältnis also 5:1 ist, schafft das eine vertrauens- und liebevolle Atmosphäre. Verändert sich aber das Verhältnis von positiven zu negativen Kommunikationsstilen auf beispielsweise 3:3, steigt die Trennungswahrscheinlichkeit deutlich an. Die Partner reden zwar noch miteinander, sie kriegen die alltäglichen Punkte ganz gut besprochen, aber es fällt ihnen zunehmend schwerer, Konflikte offen und fair auszutragen. Sie rutschen dann in unfaire Streitmuster ab. Gespräche eskalieren schnell, sie geraten immer häufiger in einen negativen Gefühlsstrudel aus Ärger, Frust, Angst und Hilflosigkeit. Am Ende eines Streitgespräches fühlen sich beide noch schlechter als zu Beginn. Und mit der Zeit schleicht sich eine zunehmende Distanzierung in der Partnerschaft ein. Jeder fühlt sich immer häufiger unverstanden und frustriert. Der Weg zueinander, um sich auszusprechen und zu versöhnen, scheint von Mal zu Mal länger und schwieriger zu werden. Wie schnell ein Streitgespräch eskalieren kann, zeigt das Beispiel von Anne und Thomas.
Sie sind 6 Jahre verheiratet und Eltern des 4-jährigen Jonas. Anne kommt in der Regel um 16 Uhr von der Arbeit nach Hause. Thomas kommt normalerweise 2 Stunden später, so gegen 18 Uhr heim. Aber an diesem Tag hat er sich etwas früher freigenommen, um mit seinem Freund Peter joggen zu gehen. Nach dem Begrüßungskuss entwickelt sich ein heftiger Streit.
Warum bist du heute schon so früh zu Hause?
Du, ich wollte gleich mit Peter joggen gehen, da habe ich früher Schluss gemacht.
Ach ja, gut, dass ich das auch mal erfahre. Na toll, hättest mir wenigstens was davon sagen können.
Jetzt mach mal bitte nicht gleich ein Problem daraus. Da hat Peter ausnahmsweise mal Zeit und du fängst schon wieder an zu meckern.
Jetzt redet dich nicht wieder raus. Wenn es nur die eine Stunde joggen wäre, ja, da würde ich ja nichts sagen. Aber gestern und vorgestern Abend warst du auch auf Achse und ich kann mich die ganze Zeit alleine um Jonas kümmern.
Jetzt geht das schon wieder los. Ich weiß ja, dass du mir nichts gönnst.
Ja, und du hast mal wieder überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Das ist so typisch für dich.
Ich weiß. Ich mache sowieso alles falsch.
Ja.
Da kann ich mal früher aus dem Büro raus und du regst dich immer gleich so auf.
Doch, ich rege mich auf, wenn ich mich aufregen will. Ach. Was dagegen?
Dabei hast du doch immer schon um 4:30 Schluss.
Jetzt hör mir aber auf damit. Du denkst doch immer nur an dich. Und wenn ich dich mal brauche, dann...
Was dann?
Ja, genau wie dein egoistischer Vater.
Das sagt ja gerade die Richtige. Deine Psycho-Eltern haben alles richtig gemacht, ne?
Du bist ja sowas von gemein. Redet doch noch lauter, damit Jonas auch alles mitkriegt.
Damit Jonas auch alles mitkriegt? Ich hab da keinen Bock drauf. Ich bin jetzt mal weg.
Aha. Und wann gedenkt der gnädige Herr zurückzukommen?
Weißt du, wo meine Trainingshose ist? Liegt ihr noch im Bad?
Bin ich dein Hausmädchen? Such sie dir doch selber und grüß den Peter schön von mir.
Wie wird es bei den beiden weitergehen? Vermutlich wird sich Thomas bei seinem Freund darüber beklagen, wie sehr ihn Annes Art nervt. Und Anne? Sie ruft am Abend wahrscheinlich noch ihre beste Freundin an, um sich Luft zu machen, wie egoistisch und unmöglich sich ihr Mann Thomas mal wieder verhalten hat. Schauen wir uns doch einmal die verschiedenen destruktiven Kommunikationsstile an, die hier von Anne und Thomas verwendet wurden. Sie haben zu einer Streiteskalation geführt. Auffällig sind die vielen Du-Botschaften. Du fängst schon wieder an zu meckern, du gönnst mir nichts, du hast mal wieder überhaupt nicht verstanden, worum es mir geht. Solche Du-Botschaften klagen den anderen an. Verallgemeinerungen gebrauchen Anne und Thomas. Ist doch typisch für dich. Du regst dich immer gleich so auf. Anne und Thomas hören einander überhaupt nicht zu. Jeder ist damit beschäftigt, die eigenen Kritikpunkte loszuwerden. Ihr mangelhaftes Zuhören macht aber eine echte Verständigung unmöglich. Der Konflikt der Ehepartner franzt sozusagen aus. Das heißt, die Irritation von Anne über Thomas' Pläne hätten die beiden so noch ganz gut klären können. Aber stattdessen kommen weitere Konfliktthemen auf den Tisch, die das Gespräch miteinander aus dem Ruder laufen lassen. Ironie, Nachäffen und Sarkasmus tragen schließlich zu einer feindseligen Atmosphäre am Ende des Gesprächs bei. Welche Kommunikationsregeln hätten denn ein konstruktives Konfliktgespräch ermöglicht? Grundsätzlich sind Anne und Thomas herausgefordert, jeweils bei sich selbst zu bleiben, von ihren Beobachtungen, ihren Gefühlen und ihren Bedürfnissen zu sprechen. Diese sogenannten Ich-Botschaften ermöglichen es, ein Problem, das ich sehe, anzusprechen, ohne dass sich der andere gleich angegriffen fühlt. Beispielsweise, ich habe ein Problem damit, dass ich über die Planänderung nicht informiert war, hätte Anne sagen können. Ich hätte mich gerne darauf einstellen wollen. Bitte gib mir beim nächsten Mal rechtzeitig Bescheid. Wenn ein Konflikt in der Paarbeziehung zur Sprache kommt, ist es sehr hilfreich, bei einem Thema zu bleiben und dieses eine Thema zu besprechen und, wenn möglich, zu klären, ohne dass weitere Kritikpunkte aufgegriffen werden. Darüber hinaus können die Partner ihre jeweiligen Bedürfnisse klar aussprechen. Thomas wünscht sich ja Zeit fürs Joggen,
Anne möchte dagegen rechtzeitig informiert werden und nicht überrascht werden von einer Planänderung. Konkrete Bitten können an den anderen gerichtet werden. So erfahre ich, was mein Partner von mir möchte und kann auch entsprechend darauf reagieren. Nicht zu unterschätzen ist auch die Fähigkeit, dem anderen wirklich zuzuhören, ganz Ohr zu sein. Ich höre dir zu, weil ich wirklich verstehen möchte, worum es dir geht. Denn nur dann, wenn wir unsere Sichtweisen, Gedanken und Gefühle wirklich wechselseitig verstehen, ist eine echte Verständigung überhaupt möglich. Probieren Sie es doch einmal bei Ihrem nächsten Paargespräch selber aus. Versuchen Sie, das Gehörte in eigenen Worten noch einmal wiederzugeben. Du, habe ich dich richtig verstanden? Oder bei mir ist angekommen, dass für dich... So erfahren Sie, ob Sie gut zugehört und verstanden haben, was Ihr Partner Ihnen mitteilen wollte. Und stellen Sie als Zuhörer offene Fragen. Wie genau war das für dich? Oder was bewegt dich besonders? So ermutigen Sie Ihr Gegenüber, noch konkreter und ausführlicher zu schildern, was es bewegt. Für partnerschaftliche Gespräche erweist sich ein einfaches Konfliktmuster als sehr hilfreich. Es besteht aus 4 Schritten. Erster Schritt: Beobachtung. Was beobachte ich gerade? Oder was ist gerade passiert? Um welches Thema geht es? Im Alltag ist die Versuchung groß, ein Gespräch gleich mit einer Beurteilung, einer Kritik oder sogar Verurteilung einzuleiten. Ich kann sagen, du kommst mal wieder zu spät und spreche eine Bewertung aus. Oder ich schildere nur eine Beobachtung. Ich warte 10 Minuten auf dich. Schritt 2. Ich achte auf meine Gefühle und spreche sie konkret aus. Zum Beispiel, du, ich fühle mich gerade angespannt, unsicher. Oder ich merke gerade, wie Ärger in mir hochkommt, ich mich unverstanden fühle. Jeder Partner hat ein Recht auf seine ganz persönlichen Gefühle im Blick auf eine Situation oder ein Thema in der Partnerschaft. Diese Gefühle gehören ausgesprochen. Schritt 3. Ich schaue mir an, welche Bedürfnisse für mich im Blick auf eine konkrete Situation wichtig sind. Dabei geben mir meine Gefühle oft wichtige Hinweise. Bin ich zum Beispiel ärgerlich oder frustriert, dann kommt ein wichtiges Bedürfnis bei mir zu kurz. Fühle ich mich dagegen entspannt, zufrieden, motiviert, ist wahrscheinlich ein individuelles Bedürfnis von mir gerade gestillt. Wichtige Bedürfnisse in einer Liebesbeziehung sind zum Beispiel ernst genommen und verstanden werden, Sicherheit, Respekt, Aufmerksamkeit, Zuwendung, Zärtlichkeit, Unterstützung, Offenheit. Je klarer ich meine Bedürfnisse, um die es gerade in einem Konflikt geht, benennen kann, umso besser weiß mein Partner, was ich will oder brauche, beziehungsweise was ich nicht will oder nicht brauche. Aus meinen Beobachtungen, Gefühlen und Bedürfnissen leitet sich dann der 4. Schritt ab. Ich spreche eine Bitte oder einen Wunsch aus. Beispielsweise: Seit 6 Wochen hatten wir keinen gemeinsamen freien Abend. Beobachtung. Ich bin darüber ganz schön frustriert. Gefühl. Ich brauche diese ungestörten Zeiten mit dir, weil ich mich dir dadurch sehr viel näher fühle. Bedürfnis. Bitte lass uns für die nächsten Tage einen freien Termin in unserem Terminplaner einplanen. Bitte. Übrigens, je konkreter die ausgesprochene Bitte, umso konkreter kann sie erfüllt werden. Die Bitte, ich wünsche mir mehr Zeit zu zweit, ist viel zu allgemein gehalten. Der Wunsch nach einem freien Abend dagegen in den nächsten Tagen sehr viel greifbarer. Dieses Vier-Schritte-Kommunikationsmodell aus Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte darf natürlich keine Einbahnstraße bleiben. So wie ich meine Beobachtungen, meine Gefühle, mein Bedürfnis und auch meine Wünsche ausspreche, so bin ich genauso herausgefordert, auch die Beobachtung, die Gefühle, Bedürfnisse und die Bitten meines Gegenübers herauszuhören und zu verstehen. Wie könnte eigentlich das Konfliktgespräch zwischen Anne und Thomas ganz anders ablaufen? Sehr viel konstruktiver und lösungsorientierter. Hören wir einfach mal hin, was Anne und Thomas anders machen.
Du bist heute schon früher nach Hause gekommen.
Ja, stimmt. Peter hat mich angerufen und gefragt, ob ich mit dem joggen gehe. Aha. Deshalb habe ich heute 2 Stunden früher Schluss gemacht. Ne?
Okay. Ich bin etwas überrascht und ehrlich gesagt auch etwas ärgerlich. Ich fühle mich von deinen Joggingplänen überrumpelt.
Jetzt bin ich auch überrascht, dass du dich ärgerst und ein Problem mit dem Joggen hast. Was genau gefällt dir denn daran nicht?
Ja, ich hätte mir zumindest gewünscht, dass du mich gefragt hättest, ob das für mich in Ordnung geht. Dann hätte ich mich drauf einstellen können. Und mir fällt schon auch schwer, wenn du mit Peter joggst und ich mich die ganze Zeit um Jonas kümmern muss. Verstehst du? Ja. Manchmal wünsche ich mir, dass du mich mit Jonas mehr entlastest. Kannst du das verstehen?
Ich verstehe, dass ich dich überrumpelt habe. Ich habe da vorhin nicht drüber nachgedacht, wie das für dich sein könnte.
Okay.
Du, tut mir leid. War ein bisschen vorschnell von mir. Soll ich Peter absagen und hierbleiben?
Ach nein, 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 ist schon gut. Aber du würdest mir echt helfen, wenn du dich nach dem Joggen um Jonas kümmern würdest. Ihn ins Bett bringen, ja? Dann kann ich noch etwas für mich erledigen.
Gute Idee, das mache ich.
Okay, wann bist du zurück?
Spätestens um 6:30.
Dann viel Spaß beim Laufen und grüß den Peter schön.
Alles klar, mache ich. Bis dann, Schatz.
Konfliktgespräche wie zwischen Anne und Thomas an sich sind ja weder gut noch schlecht. Sie sind aber immer wieder notwendig. Entscheidend aber dabei ist, wie wir gemerkt haben, wie gestritten wird. In der Rückschau können wir dann als Paar erkennen, was unser partnerschaftliches Gespräch beispielsweise bewirkt hat. Konnten wir beide unsere Standpunkte wirklich deutlich beschreiben? Wurden unterschiedliche oder gar gegensätzliche Sichtweisen stehen gelassen? Haben wir als Konfliktpartner einen Kompromiss in einer Streitfrage gefunden, zu dem wir beide Ja sagen können? Oder wenn keine Einigung erzielt wurde, sind wir uns dennoch gut? Haben wir beide das Gefühl, dass unser Konfliktgespräch uns zumindest einen kleinen Schritt weitergebracht hat? Dabei ist die Versuchung ja groß, kleine und große Konflikte aus dem Weg zu räumen oder sie zu verdrängen und unter den Teppich zu kehren. Kommen Streitpunkte nicht zur Sprache, geht es uns vielleicht ja erst einmal besser. Weil spannungsgeladene Gespräche lösen ja immer wieder negative Gefühle aus. Aber Konflikte zu vermeiden, führt auf längere Sicht dazu, dass sie sich nur verstärken. Unsere Liebesbeziehung nimmt dadurch Schaden. Ungeklärte Konflikte führen dauerhaft zu frustrierten und ärgerlichen Gefühlen. Sie entfremden uns als Partner und führen letztlich zu einer Erstarrung der Beziehung. Konfliktvermeidung kann auch der größten Liebe das Genick brechen. Aus meiner langjährigen Erfahrung als Paartherapeut ermutige ich sehr dazu, einander nicht zu schonen. Sprechen Sie offen an, was Ihnen Probleme bereitet. Sagen Sie sich immer wieder im besten Sinne die Meinung. Achten Sie darauf, dass Beziehungsstörungen sich nicht unausgesprochen festsetzen. Wenn Kritikpunkte angesprochen werden, mag die Stimmung zwar erstmal angespannt sein, aber auf Dauer wird es Ihnen deutlich besser miteinander gehen. Vorausgesetzt, Sie konnten einigermaßen fair miteinander reden. An dieser Stelle möchte ich einige Fairnessregeln ergänzen, die zu einer geglückten Kommunikation beitragen. nehmen Sie Ihrem Partner gegenüber eine wohlwollende Haltung ein. Ihre Beziehung lebt doch davon, dass Sie sich grundsätzlich achten, auch wenn es einmal dicke Luft gibt. Vermeiden Sie Machtkämpfe. Im Machtkampf geht es ja immer um die Frage, wer hat Recht, wer setzt sich durch. Und Konfliktgespräche nehmen dann eine negative Wendung, wenn es nur noch Sieger und Verlierer gibt und die Bereitschaft zu Kompromissen fehlt. Arbeiten Sie vielmehr gemeinsam an der Lösung eines Konflikts. Äußern Sie Ihre Wünsche und Bedürfnisse und behalten Sie dabei im Blick, was Ihrer Beziehung gut tut. Wie kann beispielsweise eine Lösung aussehen, bei der wir beide gewinnen? Achten Sie auf einen geeigneten zeitlichen und räumlichen Rahmen. Kommen gerade die Kinder aus der Schule, endet gleich die Mittagspause oder macht sich bleierne Müdigkeit am späten Abend breit, dann ist das kaum die passende Gelegenheit zu einer vernünftigen Auseinandersetzung. Wenn möglich, verabreden Sie einen guten Zeitpunkt, um in Ruhe über das zu reden, was gerade bewegt. Wählen Sie einen ungestörten Ort für Ihr Gespräch. Und fragen Sie Ihren Partner auch, ob es für ihn okay ist. Will er sich auf ein wichtiges Thema mit Ihnen einlassen? Erlauben Sie ihm, offen zu sagen, wenn es gerade nicht passt. Dann vertagen Sie Ihr Gespräch auf einen anderen Zeitpunkt. Erkennen Sie an, dass jedes Problem ein gemeinsames Problem ist. Jedes Problem, das ein Partner mitbringt, ist immer auch ein partnerschaftliches Problem. Zum Beispiel, wenn er in der Nacht nur bei offenem Fenster schlafen, sie dagegen ein geschlossenes Fenster bevorzugt, dann haben beide ein Problem mit der Nachtruhe. Bleibt das Fenster zu, schläft er schlecht. Bleibt es offen, findet sie keinen Schlaf. Wenn er aber jetzt fordert, sie müsse ihre empfindliche Art gegenüber der Frischluftzufuhr ablegen und dann sei ja alles in Ordnung, zeigt er eine sehr einseitige Sichtweise des Problems. Wenn du dich richtig verhältst, dann haben wir doch kein Problem mehr. So denken oft Partner. In Wahrheit müssen aber beide eine faire Problemlösung der Fensterfrage aushandeln. Jedes Problem ist ein gemeinsames Problem. Zu einer guten Konfliktkultur in der Partnerschaft gehört es aber auch, fröhlich Versöhnung zu feiern. Der Schriftsteller Manfred Hausmann hat eine einfache, aber bedeutsame Wahrheit für Beziehungen ausgesprochen, als er sagte: Liebende leben von der Vergebung. Wer erfahrene Kränkungen und Verletzungen nicht verzeihen will, sondern festhält und sie dem anderen nachträgt, macht sich selbst und seinem Gegenüber das Leben schwer. Nachtragen und Anklagen festhalten kostet wirklich viel Kraft. Denn der Nachtragende hat seine Hände nicht mehr frei für eine liebevolle Umarmung. Deshalb ist es so ungeheuer befreiend, dem Partner zu vergeben und zu verzeihen. Du, ich gebe bewusst aus der Hand, was ich dir bis jetzt nachgetragen habe. Ich lege es weg. Ich verzichte darauf, es dir je wieder vorzuhalten. Vergeben können setzt innere Großzügigkeit und ein weites Herz voraus. Ich könnte dir deine Versäumnisse zwar ewig vorhalten, aber ich verzichte darauf. Tiefe Verletzungen, die aus Streitigkeiten resultieren, müssen nicht sofort verziehen werden. Es braucht manchmal Zeit, um etwas Abstand zu bekommen. Aber auf Dauer ist die Entscheidung zur Vergebung der erste Schritt zur Heilung von erlittenen Verwundungen. Wenn es Ihnen gelungen ist, auszuräumen, was eine Weile zwischen Ihnen gestanden hat, dann ist der Weg zu echter Versöhnung frei. Vielleicht hat ja ein Beziehungsgewitter die Luft in Ihrer Partnerschaft gereinigt. Sie haben hart miteinander gerungen und jetzt ist es Zeit, sich auch für einen gelungenen Streit zu belohnen. ein Glas Wein zusammen genießen, einen heiteren Ausflug unternehmen oder eine erotische Aussöhnung feiern. Liebe braucht versöhnliche Schritte, sonst geht sie auf Dauer qualvoll ein. Echte Versöhnung macht die Hände wieder von Vorwürfen frei und offen, einander zu umarmen. Gönnen Sie sich auch solche Sternstunden der kleinen und großen Neuanfänge. Und warten Sie nicht darauf, dass der andere bitte den ersten Schritt tun soll.